Was haben Sie bisher schon alles erledigt heute? Aufgestanden, Frühstück gemacht, gleichzeitig Kinder angetrieben, damit sie fertig werden und nicht zu spät zur Schule kommen. Schnell noch geduscht, zur Arbeit gefahren, telefoniert, sich mit Kollegen abgesprochen, Mails beantwortet, parallel überlegt, was es zum Abendessen geben könnte und, Mensch, das unbedingt noch ein Kostüm für die Halloween-Party der Tochter. Ach, und ein Reha-Platz für die Schwiegermutter, die bald aus dem Krankenhaus kommt, her müssen. Und zwar just in time. Allein schon beim Aufzählen kommt man außer Atem. Aber haben Sie sich auch Zeit gelassen heute Vormittag? Klaus Schneider diskutiert im Notizbuch Freitagsforum darüber, wie wir einen Rhythmus finden, der uns auf die Dauer nicht auslaugt.
Aus Hamburg ist uns Julia Dibbern zugeschaltet. Sie ist Buchautorin und Journalistin mit Schwerpunkt Familie und Nachhaltigkeit. Und sie ist Mutter eines 15-jährigen Sohnes. Zusammen mit Nicola Schmidt hat sie ein Buch geschrieben, das den Titel trägt Slow Family – 7 Zutaten für ein einfaches Leben mit Kindern. Hallo Frau Dibbern.
Guten Tag, Herr Schneider. Ich freue mich, hier zu sein.
Die Zeit spielt eine große Rolle in Ihrem Buch, Frau Dibbern. Wie oft schauen Sie auf die Uhr, um zu wissen, wie viel Zeit Ihnen noch bleibt, um was zu tun?
Ich habe tatsächlich seit sehr vielen, vielen Jahren überhaupt gar keine Uhr. Und ich habe eine Zeit lang auch trainiert zu wissen, intuitiv sozusagen zu wissen, wie spät es ist. Und das ging auch ganz gut. Und dann zog irgendwann mein Smartphone ein.
Und jetzt, das verleitet Sie dazu?
Weiß ich so ungefähr auf die Minute, wie spät es ist.
Und bei mir im Studio begrüße ich Jonas Geißler. Er ist Zeitberater, Vater von 3 Kindern und auch er ist Buchautor. Unlängst erschienen ist das Buch, das er zusammen mit seinem Vater Karl-Heinz geschrieben hat. Time is Honey, vom klugen Umgang mit der Zeit. Hallo, Herr Geißler.
Hallo.
Wie viele Termine haben Sie momentan so in der Woche? Schauen Sie da viel auf die Uhr oder können Sie es gelassen angehen?
Also meine Termine schwanken relativ stark. Gerade ist viel los. Das ist so der Herbst. Immer wenn es um die Uhrumstellung geht, da ist das Thema Zeit hat der Hochkonjunktur. Und ich habe aber auch keine Uhr, zumindest nicht am Handgelenk, sondern eher in der Hosentasche auf meinem Smartphone, was ich seit 2 Jahren habe. Und so oft blicke ich da nicht drauf. Also ich würde mal sagen, so 10 bis 15 Mal am Tag.
Der Vorteil der schreibenden Zunft, der Sie beide ja angehören, ist ja, dass man sich die Zeit einteilen kann. Viele kennen aber folgende Situation: vor der Arbeit noch schnell das eine Kind zur Kita bringen, dann das zweite zum Kindergarten, dann in die Arbeit hetzen, dann wieder die Abholung organisieren oder selber abholen. Man kommt gehetzt von der Arbeit, steht an der Kita und dann braucht das Kind erstmal eine Dreiviertelstunde, um sich die Schuhe anzuziehen. Es ist zum Wahnsinnigwerden. Wie gehen Sie denn damit um?
Also das ist auch bei mir eine große Herausforderung. Das Schöne am Thema Zeit ist ja, dass ich selbst betroffen bin und alles, was ich so erzähle, gleich bei mir ausprobieren kann. Und manchmal klappt es wunderbar und manchmal scheitere ich grandios daran. Und dann versuche ich das nächste Mal wieder zu scheitern. Aber Montagmorgen nach den Ferien am besten noch ist eine herausfordernde Situation. Da sind 5 Menschen, die alle unausgeschlafen sind, weil sie nicht ihren Biorhythmus leben können, weil sie um 8 in der Schule sein müssen oder einige davon. Eigentlich keine Lust haben, nicht in ihrer Kraft sind und dann müssen solche Prozesse wie Schuhe anziehen, Schuhe erstmal suchen, Jacke finden und so weiter und so fort organisiert werden und das ist manchmal nicht schön. Also da scheitern wir manchmal grandios.
Sie auch, Frau Dibbern?
Ja, ich habe ja nun den großen Vorteil, dass mein Sohn, wie gesagt, schon 15 ist und ich einfach irgendwann gesagt habe, das ist überhaupt gar nicht meine Baustelle. Aber ich erinnere mich an diese, gerade an die Kindergartensituation erinnere ich mich schon noch sehr gut und Sie sagten ja, wir haben das Thema als Schreibende, dass wir sozusagen uns selbst organisieren können. Aber das führt natürlich auch dazu, dass wir immer also selbst und ständig arbeiten. Und dann da zum Kindergarten zu gehen und warten zu müssen, während ich weiß, ich muss eigentlich heute Abend noch 100.000 Zeichen schreiben, übertrieben. Und dann einfach die Ruhe zu haben und sich hinzustellen und sagen, okay, Kind, ich sehe, du brauchst diesen Ablösungsprozess gerade. Und wir sind schneller im Endeffekt, wenn wir uns jetzt die Zeit nehmen, hier abzulösen, ganz in Ruhe, du zeigst mir nochmal, was du alles Schönes gemacht hast und dann gehen wir nach Hause. Und am Ende ist dieser Prozess schneller als alles, was wir gehetzt machen könnten, haben wir festgestellt.
Also das erfordert aber eine gewisse Selbstdisziplin in der Situation, dass man sich wirklich da selber zur Ruhe bringt und sagt, okay, ich stehe das jetzt durch, oder?
Ja, absolut. Und für mich waren das teilweise wirklich fast körperliche Schmerzen. Also der Kindergarten ist ungefähr 200 Meter von unserem Haus entfernt und wir haben manchmal über eine Stunde gebraucht, um nach Hause zu kommen, weil wir dann nochmal hier anhalten mussten und dann noch auf dem Sandberg klettern mussten und alle möglichen Dinge noch am Wegesrand zu sehen waren Und irgendwann hatte ich so ein Aha-Erlebnis, dann habe ich gedacht, okay, was wartet denn zu Hause auf mich? Was wartet denn? Warum möchte ich jetzt unbedingt nach Hause hetzen? Meinen Kaffee kann ich auch noch in einer halben Stunde trinken. Da ist nichts, was jetzt wichtiger ist als dieser Sandberg. Und das war so ein Klick im Kopf und in dem Moment funktionierte das dann. Und bei Kindern ist ja auch das Spannende, dass in dem Moment, wo ich weniger Widerstand entgegensetze, läuft es auch besser. Und die merken ja Widerstand sehr genau und sehr schnell.
Zeit fehlt aber trotzdem oft, Herr Geißler, oder?
Nee, Zeit fehlt nicht, die ist genug da und kommt jeden Tag neu nach für alle gleich viel. Ja, wir haben zu viel zu tun oder zu viel Termine. Das ist aber, an der Zeit liegt das überhaupt nicht. Die ist in Hülle und Fülle vorhanden. Wir haben das Gefühl, wir hätten keine Zeit, weil wir so viele Möglichkeiten haben und in so starken Abhängigkeitsverhältnissen leben. Wie jetzt ja gerade hier auch ein Termin für diese Aufnahme beispielsweise.
Aber trotzdem, Sie sagen es ja, also der Termin ist jetzt vorgegeben, wir treffen uns in dem Studio, wir haben uns daran zu halten, sonst kommen wir einfach nicht zusammen. Das heißt, der Termin steht, da gibt es auch Abendtermine, da ist vielleicht noch ein Elternabend, da muss das noch und das noch und das noch. Also von außen kommen ganz viele Termine, oft habe ich es ja gar nicht so richtig in der Hand oder vielleicht doch.
Naja, das hat ja auch was Entlastendes. Wenn ich quasi einen harten Termin und eine harte Kante habe, schränkt es zwar meine Freiheit ein, aber es führt auch dazu, dass ich nicht ständig neu entscheiden und neu disponieren muss, weil ich muss dann einfach zum Zeitpunkt X dort sein.
Ist denn dann Zeitmanagement in so einem Fall die richtige Lösung?
Das kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn ich Aufgaben habe, die sehr vorhersehbar sind, dann kann es sein, wenn ich eine Orientierung haben will, wann ich was mache, dass ich quasi ein klassisches Zeitmanagement Methoden anwendet. Diese Jobs nehmen aber in einer flexibilisierten und vergleichzeitigen Welt eher ab. Also die Vorhersagbarkeit. Es kommt eben immer häufiger was dazwischen.
Also wäre dann vielleicht sowas wie Gleitzeit eine Lösung?
Also eine Lösung ist erstmal eher eine Vorstellung aus dem Zeitmanagement, dass es so eine perfekte Lösung gibt, dass irgendwann ist alles gelöst und das trifft in den meisten Fällen überhaupt nicht zu. Und an diesem Anspruch kann ich dann immer nur scheitern. Das erlebe ich von Leuten, die sich einen Plan machen und dann gehen sie damit raus und stellen fest, funktioniert überhaupt nicht. Es geht eher darum, eine Haltung zu entwickeln wie so ein Wellenreiter. Ja, ich sitze quasi im Wasser in den schaukelnden Wellen und muss versuchen, die richtige zu erkennen und am richtigen Punkt dann am Punkt zu sein. Das ist eher so dieses innere Bild. Und dazu ist es gut, Kontakt zu sich zu haben und zum eigenen Körper und zu wissen, wann es reicht, wann ich das Wasser auch wieder verlasse und sage, so, jetzt geht mir die Kraft aus und jetzt langt's mir auch mit Wellen und wann ich gut surfen gehen kann.
Zumal sich ja, Frau Dippern, Kinder nicht wirklich im Sinne eines Zeitmanagements maßregeln lassen, oder?
In der Regel nicht. Also ich musste jetzt gerade bei dem Bild von dem Surfer lachen, wenn es Zeit ist, wieder rauszugehen und auch Kontakt zum eigenen Körper zu haben. Auch das bedingt natürlich, dass ich überhaupt Zeit habe, diese Achtsamkeit zu entwickeln. Und Kinder merken sofort, wenn Widerstand da ist und sie merken auch sofort, wenn man hetzt. Und mein Sohn sagte irgendwann sehr schlau, Mama, merkst du das nicht? In dem Moment, wo du anfängst zu drücken, drücke ich dagegen.
Das ist ja ein schlauer Sohn. Wie alt war er da, als er das gesagt hat?
Ich weiß es nicht, der war schon groß, weiß nicht, 13, 14, sowas. Und insofern sind Kinder da ganz empfänglich, was diese Dinge angeht, wenn wir wegkommen von uns selbst durch Zeitmanagement. Wenn uns Zeitmanagement aber hilft, mit der Situation klarzukommen, indem wir zum Beispiel die Schuhe für die Schule morgens, die wir brauchen, schon abends rausstellen oder das Pausenbrot schon abends vorbereiten, dass eben morgens dieser Druck raus ist, das alles noch schnell erledigen zu müssen, dann kann das natürlich helfen.
Was halten Sie denn, Herr Geißler, von To-Do-Listen? Also ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich mir in der Arbeit eine To-Do-Liste mache, das und das und das muss ich heute noch schaffen und dann kann ich das abhaken und dann weiß ich, wenn ich das erledigt habe, dann habe ich auch danach Freizeit. Helfen die an anderer Stelle auch oder sind die eher hinderlich?
Also wenn Sie sie so einsetzen, wie Sie es gerade beschrieben haben, dann ist es ein ganz hilfreiches Werkzeug, wenn ich am Ende eines gewissen Arbeitszeitraums feststelle, hey, das habe ich alles erledigt, das war quasi meine Zeit der Wirksamkeit und das habe ich bewirkt. Ja, und wenn dann quasi sowas wie eine innere Wertschätzung stattfindet und eine Zufriedenheit und ich Arbeit gut Arbeit sein lassen kann und in die Freizeit wechsle, das quasi auch ein Übergangsritual ist, das Abhaken, dann macht es Sinn. Wenn die To-Do-Liste so wirkt, dass es quasi der riesige Berg an unerledigten Aufgaben ist, der mich erdrückt, der mir im Nacken sitzt, der mich treibt, der dieses Gefühl verstärkt, getrieben zu sein, keine Zeit zu haben, dann macht die To-Do-Liste eher keinen Sinn. Also das ist wie bei allen Werkzeugen, es kommt auf die Nutzung an und auf die Wirksamkeit im jeweiligen Kontext.
Es ist ja auch ganz schick, sagen zu können, ich habe jetzt keine Zeit. Das macht mich wichtig, oder?
Ja, also in unserer Gesellschaft, die ja Zeit in Geld verrechnet und quasi die Beschleunigten belohnt durch Geld- und Güterwohlstand, ist es natürlich sehr attraktiv, keine Zeit zu haben, weil ich zwei ganz wesentliche soziale Dinge damit regle. Einmal Zugehörigkeit. Ja, wenn ich keine Zeit habe, gehöre ich zu den Gefragten und Wichtigen und Beschäftigten und bin ein gutes Mitglied des Unternehmens oder der Organisation. Und ich regle damit auch Abgrenzung. Ja, also tut mir leid, keine Zeit ist eine sehr praktische Ausrede, um eigentlich was anderes zu sagen, nämlich ich habe gerade keine Lust oder mir ist was anderes wichtiger oder. Aber das ist, also ich grenze mich gegenüber anderen Leuten und Aufgaben ab und ich sichere mir gleichzeitig Zugehörigkeit. Der Soziologe würde sagen, Nähe-Distanz wird über Zeitknappheit geregelt.
Darf ich denn zu meinen Kindern, Frau Dibbern, sagen, ich habe jetzt keine Zeit?
Ich finde, dass man das eigentlich dahin kommt, dass man eigentlich dahin kommen könnte, dass man das selbst zu guten Freunden nicht sagen muss, sondern dass man sagen muss, ich möchte heute Abend nicht, ich möchte heute Abend auf dem Sofa sitzen. Und ich möchte mich nicht mit dir treffen und ich möchte nicht rausgehen. Und wenn wir unsere Freunde dahin kriegen, dass sie das akzeptieren, dann sind es richtig gute Freunde. Und bei Kindern würde ich tatsächlich auch einfach authentisch sein in dem Moment und würde das sagen, wenn ich sage, ich habe wirklich jetzt keine Zeit, ich muss das erledigen. Du könntest einfach die Spülmaschine schon mal ausräumen, ich mache das und hinterher spielen wir zusammen oder so. Dann funktioniert das. Aber in dem Moment, wo ich es als Ausrede nehme, finde ich es relativ schwach. Dann kann ich auch sagen, du, ich habe jetzt keine Kraft, ich möchte jetzt nicht. Lass uns eine Lösung finden, die für uns beide passt.
Das erfordert natürlich schon ein bisschen Übung und auch Mut, oder? Weil dieses, Sie haben es gesagt, Herr Geißler, ich habe keine Zeit, sagt sich leicht dahin und ist schon so eine sehr praktische Ausrede. Aber man tut sich offensichtlich selber keinen Gefallen damit.
Naja, der Bumerang kommt natürlich zurück. Also irgendwann sagt das Kind mir dann auch, entschuldige Papa, ich habe gerade keine Zeit. Ne? Und dann muss ich damit umgehen, weil das ist ja das, was es auch lernt. Und die Bedürfnisse dahinter zu erkennen. In Konfliktsituationen geht es ja häufig darum, wenn man jetzt eine Mediation macht oder so, mal auf Bedürfnisebene zu kommen. Was ist denn dein Bedürfnis und was ist denn mein Bedürfnis und wie können wir eine Lösung finden, die beide integriert, beide Bedürfnisse. Und bei der Zeit, das ist quasi auf der Oberfläche und ich kann dann mal schauen, was ist denn mein Bedürfnis? Mein Bedürfnis ist gerade auf dem Sofa zu liegen und die Beine hochzulegen und das Bedürfnis des Kindes ist auf dem Sandberg zu spielen. Wie schaffen wir das?
Das ist genau unser Thema. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Wie finden wir Zeit für uns? Haben wir das Notizbuch Freitagsforum hier auf Bayern 2 heute überschrieben. Also, erster Schritt, eigene Bedürfnisse erkennen, Herr Geißler, in Ihrem Buch Time is Honey. Da habe ich das Zitat gefunden, habe den Mut, bei Zeitentscheidungen dich an deiner eigenen Zeitnatur zu orientieren. Ist das das, was Sie mit Bedürfnis meinen oder was ist eine eigene Zeitnatur?
Also für die Erforschung der eigenen Zeitnatur gab es gerade den Medizin-Nobelpreis. Wenn man so will, ist das quasi die innere Uhr, die auch genetisch gesteuert ist und quasi die Rhythmizität des Körpers steuert, von Herzschlag bis Verdauung bis Hormonausschüttung und so weiter. Das ist die Basis an Bedürfnissen, an rein körperlichen Bedürfnissen, die wir haben. Schlafbedürfnis, Pausenbedürfnis, Aktivitätsbedürfnis und so weiter. Und sich daran zu orientieren und seine Zeit möglichst so zu gestalten, dass ich diese Bedürfnisse einigermaßen gut leben kann, das ist so eine Prämisse, so eine Grundprämisse für einen klugen Umgang mit Zeit, weil das ist quasi unsere biologische Ausstattung, mit der wir durch die Zeit gehen.
Und wie machen Sie das konkret? Also wie gehen Sie da in sich und finden raus, was jetzt Ihr Bedürfnis ist?
Also eines ist einfach ausreichend Schlaf. Das ist relativ banal und gleichzeitig ist es häufig so, dass wir in einem Social Jetlag sind. Das ist ein Begriff, den der Münchner Chronobiologe Till Rönneberg geprägt hat. Das heißt, aus sozialen Gründen sind wir eigentlich in einem Jetlag. Das merken wir, wenn Kinder morgens eigentlich gerne bis 7.30 Uhr schlafen, aber sie müssen um 8 Uhr in der Schule sein, deshalb müssen sie um 6.30 Uhr schon aufstehen. Genau diesen Fall haben wir. Wir bräuchten eigentlich nur eine Stunde mehr und es wäre deutlich besser morgens und die Schüler wären wacher und leistungsfähiger in der Schule. Das ist biologisch mittlerweile erwiesen und messbar und alles und da gibt es quasi den Streit zwischen der Bürokratie, zwischen dem Kultusministerium und den Medizinern.
Und die Familie, Frau Dibbern, muss es aushalten. In Ihrem Buch Slow Family schreiben Sie, Familie braucht Zeit, um Bedürfnisse zu erkennen. Aber wenn ich doch gerade die Zeit jetzt nicht habe, um Bedürfnisse zu erkennen, weil eben da jetzt das Kind nicht weiterkommt in der Früh, aber die Schule nun mal um 7:50 anfängt. Wie gehe ich denn damit um?
Das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, die wir eigentlich innerhalb von vielen Stunden erörtern müssten. Und letztlich ist es so, dass Familien auch da tatsächlich ihre eigenen Lösungen finden müssen. Wenn es möglich ist, wäre ich tatsächlich dafür, die Kinder im Zweifelsfall auch mal zu Hause zu lassen und solche Dinge. Und eben die Nachmittagstermine abzusagen, nicht 5 Instrumente lernen zu müssen, nicht 3 Sportarten machen zu müssen, um das Gefühl zu haben, mitzukommen und dem Kind alles mitzugeben, sondern wirklich ganz gezielt an Punkten zu entschleunigen, die man selbst steuern kann. Dieses Schulsystem können wir noch nicht steuern. Es gibt immer mehr Menschen, die sich das wünschen, aber im Moment ist es so, wie es ist. Das heißt, damit müssen wir umgehen. Aber es gibt viele Punkte, an denen wir selbst Hebel ansetzen können und steuern können. Und eben den externen Stress dadurch ein bisschen minimieren, dass wir den inneren rausnehmen.
Es gibt schon auch ein paar, also aus der Chronobiologie eben, das ist quasi die Forschung von Zeit und Körper, ein paar Regeln. Nämlich unser innerer Rhythmus synchronisiert sich über Tageslicht. Und eine Faustformel ist tagsüber mehr Tageslicht, also wirklich mindestens eine halbe Stunde rausgehen ans helle Tageslicht. Da reicht es nicht, wenn ich ans Fenster rücke, da kommt einfach nicht genug rein, sondern draußen sein. Und die andere Faustformel ist abends mehr Dunkelheit, weil sich darüber auch das Schlafhormon Melatonin steuert und dann werde ich müde. Wenn ich abends in einen hellen Bildschirm gucke, der Licht mit Blaulichtanteil aussendet, wird die Schlafhormonproduktion unterdrückt.
Also weder Fernsehen noch ins Handy gucken, neben dem Bett noch vorm Schlafen gehen, ist sinnvoll.
Ja. Ja, es gibt natürlich dafür mittlerweile auch eine App, ja, die Helligkeit des Bildschirms an die Uhrzeit anpasst. Der wird dann abends gelber, ja, so wie es eben für alle Probleme, die wir erzeugen, dann irgendwann auch Lösungen gibt. Aber das kann so eine Faustregel sein, um quasi gut in meinem Rhythmus zu sein und dann ausreichend Schlaf, also zu wissen, wie viel Schlaf brauche ich wirklich, um ausgeschlafen zu sein und das quasi auch für sich als eine ganz wichtige und wesentliche Zeit zu nehmen und sie zu genießen. Ich schlafe zum Beispiel wahnsinnig gern. Ich freue mich aufs Schlafen.
Ja, was ich auch sehr, sehr schön finde, ist rausgehen, nicht nur im Sinne von rausgehen an das Tageslicht, sondern einfach rausgehen in die Natur. Wirklich. Auch in der Stadt gibt es Parks oder in den Wald gehen, einmal in der Woche ein Ritual zu haben, in den Wald zu gehen mit den Kindern, weil das automatisch sehr, sehr schnell runterfährt und das ganze Körpersystem auch wieder zu sich bringt und wieder zur Ruhe bringt.
Das bringt natürlich zum einen den Kindern was, aber auch für einen selbst, für Sie selbst, Frau Dippern?
Absolut.
Wenn wir nochmal auf die Familie schauen, da ist es oft so, dass die Arbeit ist auf der einen Seite und die Kinder, dann gibt es noch die Beziehung und man braucht auch Zeit für sich selbst und das alles unter einen Hut zu kriegen ist manchmal schwierig. Das heißt, man muss Prioritäten setzen und in vielen Familien schaut es wohl so aus, dass dann die Arbeit Priorität hat und vielleicht die Kinder, aber die Beziehung zur Partnerin, zum Partner und auch die Zeit für sich selbst, die fällt dann runter. Was sich dann manchmal äußert in Sätzen wie, wir müssen jetzt mehr Zeit miteinander verbringen. Heraus kommt dann eine To-Do-Liste, wir fahren zusammen in den Wellness-Urlaub und dann machen wir das und das und das und das und das und die Erwartungen sind hoch und die Enttäuschung ist entsprechend groß. Wie schaffe ich es denn in so einer Situation, Zeit für mich zu finden? Ist da der Gang in den Park, in den Wald das Mittel der Wahl?
Es kann auf jeden Fall ein Mittel der Wahl sein. Und ich glaube, dass es mehr bringt, solche Dinge in den Alltag zu integrieren, als wirklich diese Wellnessurlaube zu machen, an die wahnsinnig hohe Erwartungen geknüpft sind. Und am Ende ist es alles wieder so, wie es vorher war, weil man einfach in den gleichen Alltag zurückkommt. Und was wir rausgefunden haben, ist, dass im Prinzip das reicht, wenn man wirklich ein kleines Schrittchen immer geht. Also wir brauchen nicht von vornherein anzufangen, unser ganzes Familiensystem umzukippen darauf hin, dass wir jetzt alle perfekt entschleunigen sozusagen und dadurch neuen Druck aufbauen, sondern es reicht wirklich ganz, ganz kleine Dinge zu machen und in den Alltag einzuführen. Das kann wirklich schon anfangen mit einem achtsamen Lächeln dem Partner gegenüber, zu sagen, ich freue mich, dass du da bist, danke, dass du das gemacht hast, danke, dass du dieses oder jenes getan hast, einfach den anderen sehen und sich gezielt Zeit zu nehmen, das Kind zu sehen, den anderen, den Partner zu sehen und mich auch tatsächlich auch selbst zu sehen, ja. Und dann eben zu sagen, okay, Schatz, kannst du bitte jetzt den Hund nehmen oder das Kind nehmen, damit ich mit dem Hund rausgehen kann? Oder die Nachbarin organisieren, dass sie vielleicht die Pfannkuchen backt, damit ich 3 Minuten für mich habe. Und das bedingt aber wieder auch wirklich Authentizität und Ehrlichkeit, zu sagen, ich kann jetzt nicht, ich kann einfach gerade nicht, lass uns eine andere Lösung finden.
Also weniger planen, sondern eher so nebenbei Situationen in Familien wieder entstehen lassen, Herr Geißler, oder?
Ja, so kleine Zwischenzeiten anders bewerten und anders wahrnehmen und bewusst wahrnehmen. Also das kann sein, der Weg vom Kindergarten nach Hause, der ist vielleicht nur 200 Meter, ja, aber es ist ein kleiner Spaziergang, den ich morgens habe, wenn es vielleicht nicht gerade in Strömen regnet, den ich für mich genießen kann. Das ist auch so eine Übergangszeit. Ich bin häufig beruflich auch unterwegs. Und dann versuche ich auch abends, wenn ich irgendwie im Hotel bin oder so, das nicht als quasi, das ist eine Zeit, wo ich nicht zu Hause bin und es ist eigentlich schlecht, sondern ich versuche solche Zeiten dann für mich bewusst zu genießen und zu gestalten. Und genauso mit Partnerin oder Partner. Das kann die 3 Minuten Espresso-Zeit am Nachmittag oder vielleicht ist es ein Cappuccino, der dauert etwas länger. Und das zusammen genießen, wo man vielleicht einfach mal schweigend nebeneinander auf der Couch sitzt und es passiert gerade nichts und es ist ganz wunderbar.
Sowas wie Mini-Rituale auch schaffen?
Rituale helfen, weil sie orientieren mich im Raum und in der Zeit vor allem. Also das heißt morgens, also dieses ein Ritual in den Tag hineinzukommen. Wir stehen als Familie 20 Minuten eher auf, als wir müssten. Also wir könnten theoretisch 20 Minuten länger schlafen und dann alles schnell, haben wir festgestellt, funktioniert gar nicht. Wir brauchen 20 Minuten gemeinsam wach werden, dann sitzen wir auf dem Sofa, trinken Kaffee oder Kakao und kommen irgendwie so in den Tag hinein. Und genauso kleine Rituale, um von Freizeit in die Arbeitszeit zu kommen und auch wieder zurück. Das kann der Weg zur Arbeit sein, das können kleine persönliche Rituale sein, das kann sein das Umziehen nach der Arbeit. Das dauert irgendwie 2 Minuten, ist aber ein Ritual für einen Moduswechsel und das hilft mir, mich in der Zeit zu orientieren.
Frau Dibbern, Sie haben mir auch erzählt, Sie haben mit Ihrer Co-Autorin vereinbart, am Wochenende kein Telefon. Sehr hilfreich.
Ja, absolut. Wir haben eine Zeit lang ja zusammen Elterncoaching gemacht und haben wirklich rund um die Uhr gearbeitet. Das war eine unglaublich intensive, bereichernde Zeit, aber es hat uns auch beide sehr an den Rand gebracht. Und irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, am Wochenende ist Wochenende und da wird nicht telefoniert, da wird nicht gemailt, da wird nicht gewhatsappt, sondern am Wochenende sehen wir nichts voneinander und hören nichts voneinander. Und das hat natürlich dann auch wieder den Erfolg gehabt, dass wir am Montagmorgen sagen konnten, hallo meine Schöne, was hast du gut gemacht am Wochenende? Wie geht es dir? Also die Woche wirklich wieder mit einem neuen Ritual und was Herr Geißler sagte, mit einem neuen Moduswechsel auch anzufangen.
Wie könnte das dann aussehen als Tipp für andere, die jetzt nicht gerade mit einer Co-Autorin an einem Buch sitzen, sondern einen ganz anderen Alltag haben, das Telefon ausschalten zu bestimmten Zeiten und das auch vorher kommunizieren? Ist das praktizierbar, Herr Geißler?
Ja, klar. Also nicht immer und überall natürlich, aber häufig geht mehr, als man so denkt. Auch was das Thema Abgrenzung angeht. E-Mails nicht am Wochenende, also feste E-Mail-Zeiten beispielsweise, geht nicht in allen Jobs. Die Feuerwehr kann ja auch nicht das Telefon aushängen und sagen, so, jetzt haben wir Wochenende. Gibt auch Jobs, wo das einfach nicht geht. Aber in vielen geht es und wir haben uns einfach nur daran gewöhnt, dass wir ständig erreichbar sind und meinen, dass die Leute in unserem Umfeld auch diese Erwartung an uns haben. Und wenn man das mal thematisiert oder es einfach anders macht, also auch so ein bisschen zum Experiment, zum Ausprobieren, vielleicht auch mal zum zivilen Ungehorsam auffordern, dann stellt man fest, häufig geht da viel mehr, als wir denken.
Wie geben wir denn Tipps weiter an jemanden, der vielleicht eine ganz andere Realität hat, der gefangen ist in einem Job und rödelt und rödelt und rödelt und erstmal aus diesem Hamsterrad so ein bisschen rausgehen muss? Was wäre da ein erster Schritt?
Das ist etwas, wo wir bei uns in Slow Family einen großen Fokus drauf legen, ist das, was wir als Bindungsdorf bezeichnen. Es gibt einfach Situationen, in denen können Familien, Eltern nicht alles leisten, was sie an Anspruch an sich selbst haben. Und da hilft es wirklich, sich gezielt Menschen in der Nähe zu suchen, die eben da sind. In Stammesgesellschaften war es nie so, dass ein Elternteil oder 2 Elternteile ein Kind aufgezogen haben, sondern es gab immer viele Menschen, an die dieses Kind andocken konnte. Und das ist erstmal natürlich ein anstrengender Aufwand, diese Menschen zu finden möglicherweise oder auch zu vertrauen, dass die Menschen, die das Kind sich sucht, die richtigen Menschen sind. Aber wenn man sie dann gefunden hat, dann ist das einfach für alle Seiten sehr entspannend und auch sehr bereichernd.
Und wenn man jetzt am Bus steht, genervt und er kommt und kommt und kommt nicht und ich bin zum Warten verdonnert und ärgere mich wahnsinnig drüber. Auch da lässt sich was tun.
Ja klar, ich kann bewusst entscheiden, dass ich mich jetzt einfach mal verdammt nochmal ärgere, weil dieser Bus nicht kommt und dann genieße ich vielleicht auch mal dieses Dampfablassen über den Bus. Oder ich versuche diese Zeit umzudeuten in eine wertvolle Zeit. Ja, es gibt dieses schöne Comic, wo zwei Manager am Bahnsteig stehen und der Bahnhofsvorsteher kommt und sagt, die Herren, der Zug hat 12 Minuten Verspätung, ich bin jetzt gespannt, was sie mit diesem Geschenk anfangen werden. Das kann eine Haltung sein, die einen da weiterbringt oder die einen gerade noch mehr auf die Palme bringt. Und dann kann es ja auch eine bewusste Entscheidung sein, dass man sagt, so jetzt lasse ich den Dampf ab und ärgere mich einfach mal. Und dann ist auch wieder gut, dann ist das Ärgern auch wieder vorbei.
Ja, also vieles von Stress ist tatsächlich durch innere Haltung auch selbst gemacht. Natürlich sind diese äußeren Umstände da und sie sind in vielen Fällen nicht schön, aber das, was Herr Geißler sagt, finde ich unglaublich unterstützend und unterstreichenswert. Wir können uns darüber ärgern oder wir können es lassen. Und allein wenn wir uns entscheiden, das Ärgern zu lassen und die Zeit zu genießen, ist schon ganz viel gewonnen.
Weil es eine bewusste Entscheidung ist und das macht häufig einen Unterschied. Also ja. In der Selbstwirksamkeit, wie ich wirksam werde, kann ich mich bewusst entscheiden oder bin ich quasi Opfer meines Affekts und reg mich dann auf, dass ich mich aufgeregt habe. Genau. Ja, das wäre quasi nicht so gut, aber sich bewusst für was zu entscheiden, gibt einem häufig ein Gefühl von der Souveränität. Und dann gibt es aber natürlich auch Situationen, wo all diese Tipps einfach an Grenzen stoßen. Ja? Wo da gibt es dann keinen Tipp mehr. Eine alleinerziehende Mutter beispielsweise mit einem kleinen Kind, was nachts schreit, was krank ist, wo man irgendwie nicht zu genug Schlaf kommt, was auf Dauer wahnsinnig zermürbend ist und die Ressource zieht und ja. So weiter. Da gibt es keinen Tipp. Das ist einfach eine sehr schwierige und herausfordernde Situation. Und das Einzige, was ich da Menschen mit auf den Weg geben, ich meine, ich habe das auch selber erlebt, auch wenn ich nicht alleinerziehend bin, aber solche Nächte, ist versuchen, aus der Schuld rauszukommen. Wenn ich danach mich selbst beschuldige, dass ich, ja, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft und wieder nicht hingekriegt und ich werde meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht und den von anderen auch nicht, dann gebe ich mir quasi danach noch einen mit oder ich suche mir im Außen Schuldige. Und dieses schuldige Suchen ist häufig eine sehr unbefriedigende Zeit.
Am Wochenende jedenfalls kriegen wir erstmal eine Stunde geschenkt. Und vielleicht kann jeder mit diesem Geschenk zumindest erstmal was anfangen und in dieser einen geschenkten Stunde über seine innere Haltung nachdenken. Julia Dibbern und Jonas Geißler, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ganz herzlichen Dank Ihnen. Es war mir ein großes Vergnügen.
Sehr gern geschehen.
Klaus Schneider führte durch das Notizbuch Freitagsforum mit dem Titel »Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Wie finden wir Zeit für uns?« Sie können das Gespräch nachhören unter bayern2.de Notizbuch oder mit der Bayern 2 App.